So, wenn ich jetzt mir jetzt so zuhöre, dann habe ich ganz viele Entscheidungen gar nicht so bewusst getroffen. Wenn jemand, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, welche Werte habe ich denn, will ich Kinder, will ich keine, sondern ich bin meiner Intuition gefolgt.
Hey und herzlich willkommen zu Hello 30s, der Podcast für Frauen in den 30ern, die sich ein Leben erschaffen möchten, das zu 100% zu ihnen passt. Hier findest du Inspiration, Impulse und easy Hacks, um selbstbestimmte Entscheidungen aus deiner inneren Überzeugung herauszutreffen. Gemeinsam erkunden wir, was du wirklich willst, wie du dich gesund abgrenzen und dein Leben nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den 30s. Herzlich willkommen, liebe Ingrid, heute zu Besuch in meinem Podcast und darauf freue ich mich ganz besonders. Ich habe Ingrid kennengelernt durch Zufall und wir hatten ein Gespräch und ich bin danach aus diesem Gespräch raus und war so inspiriert, berührt und auch voller Energie und deshalb ist es einfach so schön, dass du heute da bist. Liebe Ingrid, stell dich doch erstmal selbst vor, wer bist du, was machst du und ja.
Ja, erstmal möchte ich danke sagen, dass ich eingeladen worden bin. Ich fand das Gespräch auch sehr herzlich. Es war so vollkommen überraschend, so was das so geführt hat, als wir das erste Mal Kontakt hatten. Ja, ich bin Ingrid Kadisch. Ich habe ein kleines Büro für Coaching und Organisationsentwicklung in Bremen. Und vor einigen Jahren habe ich gedacht, es könnte vielleicht auch nochmal Spaß machen, Menschen auszubilden oder nochmal etwas von meinen Erfahrungen weiterzugeben und habe dann einfach mal ein Institut gegründet und das Institut, das heißt Institut für Wertekultur in der Wirtschaft.
Wow, wow, richtig, richtig toll und super spannend. Ingrid, wie bist du dazu gekommen zu diesem Thema?
Soll ich ganz vorne anfangen, oder?
Ja, gern.
Also dann würde ich sagen, ich war ein Kind, das immer gerne gelesen hat und Geschichten sich ausgedacht hat und so weiter. Und dann hatte ich mal, als ich ganz jung war, also die Idee, es wäre ganz gut, Menschen, die in prekären Lebenssituationen sind, zu helfen. Und habe dann erstmal soziale Arbeit studiert und Pädagogik studiert und war dann eigentlich behütet in meiner Familie unterwegs so auf Abenteuersuche und bin dann auch tatsächlich in einer Justizvollzugsanstalt gelandet und einem Maßregelvollzug und habe da so meine ersten Jahre als Pädagogin so in einem Kontext verbracht, wo meine Eltern nur gesagt haben, was macht die da? Warum macht die sich denn so schwer? Und dann bin ich durch Zufall auf eine Annonce mal gestoßen. Da stand dann, man kann eine Ausbildung machen in Gestalttherapie. Und dann dachte ich einfach so, ach, da gucke ich mal rein und schaue das mal an. Hatte gar nicht verstanden, dass ich ausgewählt werde, sondern ich dachte, ich wähle da aus. Also ich musste da ein Abenteuer bestehen. Ich hatte eine unglückliche Liebe und ich hatte den Eindruck, wenn ich jetzt mich von irgendjemandem in den Arm nehmen lasse, dann fange ich an zu weinen und so. Und dann hat mir damals die Ausbilderin gesagt, probier es doch mal, ob dieser Glaubenssatz stimmt. Also der hat mich in den Arm genommen, ich habe geweint, aber ich habe auch wieder aufgehört. Kurzum, ich bin da auch genommen worden und war dann mehrere Jahre in dieser therapeutischen Ausbildung und habe erstmal würde ich sagen, das hat mich gerettet in meinem Kontext, in dem ich da gearbeitet habe. Das war schon sehr dunkel und sehr, also kriminell und sehr außergewöhnlich, wo meine Freundinnen, die Lehrer waren, immer gesagt haben, was machst du da? Wieso fährst du mit Handschellen da irgendwo los und holst jemanden vom Dach, der da springen will? Wieso bist du in Berlin auf dem Babystrich und holst da das Mädchen wieder raus? Also es war eine ganz wilde Zeit und diese therapeutische Ausbildung war, glaube ich, ziemlich gut für mich. Und dann habe ich irgendwann einen Arbeitskollegen kennengelernt, in den ich mich verliebt habe. Dann bin ich schwanger geworden und dann bin ich mit dem zusammengezogen und dann dachte ich, also ich gehe da nicht wieder zurück in den Maßregelvollzug, aber ich fange mal an mit ein bisschen Therapie und habe dann angefangen mit Gestalttherapie. Das ist dann, sagen wir mal, das war 1986 und das ist immer größer geworden und immer mehr. Und ich habe also gar nicht bewusst gegründet. Ich hatte gar nicht so für mich die Entscheidung zu treffen. Also ich kannte auch meinen damaligen Mann, 3 Monate da war ich schwanger. Also es gab auch keine große Entscheidungssituation. Bin da so reingeraschelt. Und dann habe ich irgendwann so viel zu tun gehabt mit meiner kleinen Praxis, die wir da zu viert hatten, 4 Kolleginnen, Wir hatten uns da selbstständig gemacht und ich hatte noch so eine kleine, damals gab es so eine ABM-Stelle, auch noch mal eine Beratung in einem Eltern-Kind-Verein. Und dann sind die Kinder größer geworden und dann dachte ich, ach, wenn ich jetzt, kann ich auch noch mal ein bisschen so psychotherapeutisch weitermachen. Also ich habe dann eine noch mal eine tiefenpsychologisch fundierte Ausbildung gemacht, 5 Jahre und eine Supervisionsausbildung beim Fritz-Perls-Institut. Das war einfach naheliegend. Und dann habe ich beide Kinder gehabt und vormittags habe ich gearbeitet. Dann bin ich mittags zu Hause gewesen und nachmittags um 5 bin ich wieder losgegangen, wenn mein Mann aus der Klinik kam. Also ich erinnere mich noch gut an ein Fahrrad, das hatte ich vorne ein Kind, hinten ein Kind und für die Kindergruppen noch irgendwas gekocht und hatte dann noch irgendwie so einen Topf, den man da selbst organisiert alles, ja, irgendwie managen musste. Mein Mann hat immer gesagt, ich werde dir den Rücken stärken, aber was du da machst, das verstehe ich nicht, das passt doch gar nicht zusammen. Dann bin ich ich weiß gar nicht mal die Reihenfolge, aber dann habe ich noch mal eine Gender-Ausbildung gemacht bei der Heinrich-Böll-Stiftung, weil ich dachte, dieses Frauenthema und das ist doch nochmal was, Geschlechtersensibilität und so weiter, das finde ich nochmal wichtig. Dann habe ich Qualitätsmanagement studiert, dann habe ich nochmal ein Studium gemacht, betriebliches Gesundheitsmanagement und dann bin ich wieder auf diesen Faden mit der Psychotherapie, während ich schon dann sehr viel Supervision gemacht habe in den ganzen Bereichen der Sozialwirtschaft eigentlich. Und dann bin ich in diese Coaching- und Organisationsentwicklung gegangen, habe mich wieder ein bisschen von der Supervision verabschiedet, bin eher auf Business-Coaching gegangen und von da aus auf Organisationsentwicklung. Achso, ich habe auch nochmal Arbeitswissenschaften studiert und dann nochmal eine Traumatherapie-Ausbildung gemacht. Und mein Mann hat dann gesagt, mein Gott, das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Ne? Du musst dich aber entscheiden. Dann habe ich gesagt, nee, das ist eine Palette, das ist eine Vielfalt, die brauche ich, um auch die Menschen zu verstehen und auch deren Anliegen oder auch Probleme. Genau, und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Also meine Praxis habe ich dann irgendwann alleine geführt, habe dann eine Approbation bekommen und nochmal ein Heilpraktiker, Psychotherapie, so war dann therapeutisch gut aufgestellt, dann nochmal eine Ausbildung in PEP gemacht bei Dr. Michael Bohne, diese Klopfgeschichte und dann nochmal EMDR. Das war ganz gut, weil ich eine Approbation hatte, konnte ich auch Fortbildung machen, die sonst nur Ärztinnen und Psychologen machen können, weil mein Grundstudium war ja eigentlich Pädagogik, Diplompädagogik. Naja, und dann habe ich nochmal, weil ich dachte, jetzt mache ich mal gar nichts irgendwie, was so irgendwie Sinn macht, jetzt mache ich es mal richtig wild und habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht zur intuitiven Bogenschießtrainerin beim Systelius-Institut bei Gunther Schmidt. Jedenfalls kurzum, alles zusammen irgendwie hat dann dazu geführt, dass ich ganz viele verschiedene Aufträge bekommen habe. Und dann habe ich das Thema Feelgood-Management entdeckt. Das war das Einzige, was ich irgendwie spannend fand in dieser BGM-Studiumsgeschichte. Und dachte, ach, ich bringe mal nach Deutschland eine Ausbildung für Feelgood-Manager. Und dann habe ich die hier aufgelegt und mit Kollegen und Kolleginnen von mir. Und ich wollte immer das Thema auf Werte bringen und habe dann erstmal das genannt Feel the Good Management. Hat aber kein Mensch verstanden. Alle wollten eigentlich immer, ja, es gibt einen Obstkorb, es gibt einen Kickertisch und jetzt bespaßt man die Menschen und so. Das hat mich angenervt nachher, weil ich konnte das nicht rüberbringen. Habe dann ganz viele, Interviews gegeben auch mit, weil es war dann mal eine Zeit lang so richtig gehypt, aber dann ist es wieder abgeflacht, weil die sagen, ja, sie machen ja irgendwie nichts anderes als normale Moderation. Genau, habe ich gesagt, ich moderiere, da ist nichts zu filmen oder so. Dann sollte ich da zu dem roten Sofa, ne, von Hamburg, und Hamburg hat dann gedreht mit mir in einer Agentur und am Schluss haben sie es nicht gesendet, weil sie gesagt haben, naja, sie haben jetzt die vier Good-Faktoren abgefragt und auch die vier Bad-Faktoren, aber wir haben jetzt gar nichts Spektakuläres gesehen. Ja, ist es ja eben auch nicht. Dann habe ich ein Buch geschrieben und hatte auch ein Angebot vom Springer Verlag. Und da ging es wieder darum, dass ich sozusagen die sieben Möglichkeiten, wie man Feelgood-Management macht, das ist nicht mein Ansatz gewesen. Also ich habe dann 2 Bücher geschrieben, aber so wie ich das wollte, ist auch schon ein bisschen her, 2014 habe ich eins geschrieben und dann nochmal eins, glaube ich, 2019 dazu. Ja, und habe dann irgendwann diese Feelgood-Management-Ausbildung verändert in Richtung Organisationsentwicklung und bin dann auf das Thema Systemtheorie gekommen während der Corona-Zeit, habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht bei Intrinsify zu Future Leadership-Prinzipien und dann bei Peter Pröll, Alumbi zum Thema Selbstorganisation und bin wieder stärker auf das Thema Rahmenstrukturen in Organisationen gegangen, weg von dem Menschen, Fokus auf Individuen und Menschen. So, das ist vielleicht mal, meine Güte, wenn ich mir selber zuhöre, denke ich auch, Gott, hört sich hier schauderhaft an.
Das ist wirklich krass, wenn man das selbst nochmal so erzählt, dass man dann erstmal nochmal sich bewusst macht, was man da alles geschafft hat. Ja?
Ja, in 40 Jahren. Das war jetzt ja nicht so, ich bin ja nicht immer nur von einem zum anderen, sondern das in 40 Jahren kann man halt auch viel machen.
Ja, kann man viel machen. Und das finde ich gerade so unfassbar spannend, Ingrid. Woher hast du deinen Antrieb genommen, immer wieder auch Neues auszuprobieren, auch entgegen dem, was vielleicht andere gesagt haben, dein Mann gesagt hat, hey, das passt doch alles gar nicht zusammen. Also woher kam dein Antrieb, immer noch weiterzugehen, dich da weiterzuentwickeln? Und du bist selbstständig, du hast super viele Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht. Also ich kenne viele gut qualifizierte Menschen, aber das ist wirklich also beispiellos. Und dann hast du aber auch eine Familie gegründet. Also woher kam dein Antrieb? Woher nimmst du deine Kraft und woher hast du die genommen?
Ja, also erstmal bin ich sehr, sehr neugierig. Also als Kind war ich da schon, weil ich ja so viel gelesen habe und dann so Feen und Geister und Zwerge. Und das fand ich immer alles total spannend. Und ich bin halt auch nicht so eine klassische Hausfrau. Ich kann das alles nicht so gut. Na, ich bügel gar nicht, ich putze auch nicht gerne. Also alles, was ich dann so anfange, so nach ein paar Minuten wird mir da langweilig. Und dann fange ich dann an, mir doch irgendwie ein Konzept auszudenken. Das macht mir total Spaß. Also dann bin ich inspiriert, dann bin ich guter, habe ich gute Dinge, gute Laune und so. Alles, was in Routine geht und klein-klein ist, ob es nur eine Steuererklärung ist oder eine Gebrauchsanweisung. Ich lese es nicht. Ich habe bis heute nicht meine Waschmaschine verstanden. Ich versuche es intuitiv erstmal. Und wenn ich frei bin und mich und jetzt auch, wenn ich frei sein darf und nicht so da festgezurrt bin, irgendwo ein Bild zu erfüllen, jetzt muss ich toll kochen können und so, dann bin ich glücklich, ne? Aber ich kann halt, ich habe einen unglaublichen Wunsch nach Selbstständigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich habe Gott sei Dank einen Mann, der das gleich verstanden hat und gedacht hat, macht gar keinen Sinn, sie jetzt irgendwie festzuhalten.
Ich würde mal sagen, großes Glück gehabt, Ingrid. Das ist das eine. Aber auch das andere, was es ja dafür braucht, so ein Stück weit auch dieses Annehmen seiner selbst. Weil, also ich habe mich gerade so oft wiedergefunden. Also ich bin in einem schwäbischen Haushalt groß geworden. Da bekommt man wirklich auch von klein auf beigebracht, wie gekocht wird. Und ich habe das früher auch genossen. Aber auch solche Sachen wie, hey, du musst sogar Handtücher bügeln für eine gute Hausfrau. Für eine gute Frau gehört sich das. Also sehr traditionell auch erzogen. Und ich will das auch gar nicht jetzt als negativ bewerten. Also, aber so ist halt quasi das Umfeld gewesen, wo ich quasi reingeboren worden bin. Und ich habe viel mitgenommen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Es war aber super, super schwierig, dahin zu stehen und zu sagen, mir macht das keinen Spaß und ich mache es nicht mehr, ich bügel nicht. Also ich werde heute teilweise noch komisch angeguckt, weil ich wirklich auch offen sage, ich bügel gar nicht, bügel nicht mal meine eigenen Sachen. Dann laufe ich halt lieber verknittert rum, bevor ich mich hinstelle und bügel. Genau, also so diese Akzeptanz der eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Potenziale. Ging es dir da in deinem Leben auch so, dass du da mal in Situationen gekommen bist, wo das schwierig war, wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du kritisiert wurdest?
Ja, also da ich ja schon über 65 bin und ich ja schon Anfang 20 dann so praktisch gegründet habe, hatte ich ja auch immer eine ganz andere Rollenverteilung in meiner Familie. Ne? Also ich war die mehr verdient hat als mein Mann. Mein Mann hat auch gearbeitet, aber da gab es natürlich auch Kommentare von engen Freunden, wie das überhaupt funktionieren kann und ganz viel Lob immer und Anerkennung für meinen Mann, was der alles macht, dass der so fleißig ist und schön kochen kann und alles so ordentlich hat und so bügelt und so. also ganz viel Aufmerksamkeit für ihn und bei mir eher, also mir gegenüber eher so ein bisschen so eine Befremdung. Also was macht sie da eigentlich und kann sie sich nicht mal zurücknehmen? Ne? Warum muss sie immer weit vorne sein und warum muss sie denn eigentlich ständig reden oder? Und selbst meine, ich habe ja Söhne, auch meine Söhne fanden das nicht immer nur gut. Ne? Also mein jüngster Sohn, der hat mal zu mir gesagt, warum kannst du nicht so sein wie die anderen Mütter? Und da habe ich gesagt, wie sind die anderen Mütter denn? Die sitzen auch mal ruhig da und stricken.
Ja. Wie war das für dich? Also wie bist du damit umgegangen? Hatte ich das dann
eben? Ich habe auch einen Preis dafür gezahlt, denke ich. Ne? Also dass meine Kinder zum Beispiel glauben, also am Anfang haben sie geglaubt, wieso kriegt die eigentlich überhaupt Geld, wenn die mit den Leuten da sitzt und Kaffee trinkt? Also da hatten sie gar nicht so ein Verständnis, was dahinter steht. Aber ich glaube, das war für die auch nicht immer leicht und die haben sich schon auch so was sehr Versorgendes gewünscht und so bin ich halt gar nicht. Also ich decke nicht gerne den Tisch und decke den auch nicht ab oder so, mache ich alles überhaupt nicht gerne. Ich bin aber ganz hilfsbereit mit allen anderen Sachen, aber alles, was so, vielleicht auch, weil meine Mutter so war, die konnte das total gut und ich schätze das auch an anderen. Ich finde, ich bewundere das auch, wenn die so auch so handwerklich sind und handarbeiten und so. Ich suche mir auch immer gerne eine Freundin danach aus, ob die gut backen kann und so. Finde ich auch mega. Aber es macht mir keine Freude und ich glaube schon, dass meine Kinder sich das schon manchmal auch gewünscht hätten. Ich wäre so eine häusliche Mutter und würde so, ein bisschen und ruhiger
für dich
sein.
War es jetzt aber nie eine Option, dich irgendwo reinzupressen oder dich irgendwo, also hast du solche Phasen mal gehabt oder hast du einfach gesagt, so nee, ich bin so, ich nehme mich so an, ich stehe dazu und ich ziehe es auch durch, auch wenn ich dafür vielleicht mal irgendwie fragende Blicke oder auch mal Kritik ernte?
Also ich glaube, ich bin ein Freigeist. Ich habe ein Gespür für Themen. Also Resilienz, das hatte ich schon am Wickel vor 25 Jahren, als es noch als esoterisch galt. Ne? Also, und ich habe dann immer Kollegen oder Weggefährten gefunden oder auch interessante Menschen, so wie dich jetzt auch wieder, fallen mir so zu, laufen mir so, immer wieder gibt es immer solche Begegnungen. Und da hat das auch einiges kompensiert, was ich dann privat in dem Freundeskreis vielleicht, was da. Die haben das dann auch nicht, sich nicht interessiert, was ich mache und wollten es auch nicht so genau wissen. Die haben nur gedacht, die machen das irgendwie komisch, die beiden da. Wieso ist die Frau da so dominant oder so? Aber mit meinen Kolleginnen oder Kolleginnenfreunden so habe ich einfach ganz tolle Sachen machen können. Ne? Also weil ich ja gute Menschen um mich hatte, die was zu sagen hatten und ich hatte auch immer so einen Buddy. Ne? Also ich hatte immer einen Mann zum Beispiel oder eine Frau ganz eng mit mir. So, jetzt habe ich gerade Michael Schottmeier zum Beispiel, der schon jetzt auch in Ruhestand ist und so, in dieser Phase meines Lebens, wo das total bereichernd ist, so jemand an meiner Seite zu haben, wo wir ganz tolle Konzepte miteinander machen. Und jetzt interessiere ich mich für KI, also weil das ist jetzt ein Thema. Gucke ich mal, wie kann ich das irgendwie nutzen? Mhm. Also ich glaube, die Neugierde hört nicht auf und ich habe mich nie gefragt, ob ich mich anstellen lassen möchte. Das ist einfach immer so weitergegangen. Gehabt.
Super spannend. Ich finde gerade diese Erkenntnis bzw. diese Botschaft an alle, die vielleicht noch ein bisschen an einer anderen Stelle ihres Lebens stehen, finde ich gerade so, so wichtig. Und das ist auch Teil von meinem Mentoring-Programm, weil ich das selbst auch gemerkt habe, wenn du ein Fisch bist. Und dich im Wasser wohlfühlst und versuchst, in der Wüste zu überleben, wird es halt nicht funktionieren. Das bedeutet, bei mir war zum Beispiel so der Struggle, dass irgendwann in den 30ern alle um mich herum eine Familie gegründet haben. Und ich hatte mich aber Mitte 30 aus einer langjährigen Partnerschaft getrennt und war halt erstmal Single und habe dann erstmal angefangen, mich selbst zu entdecken. Also darüber hinaus einfach nur im Arbeitsleben zu funktionieren und da auch Karriere zu machen und erfolgreich zu sein. Aber ich wusste überhaupt nicht, was macht mir denn darüber hinaus Spaß? Wer bin ich denn? Und in dieser Phase war ich dann mit Mitte 30 und alle in meinem Umfeld waren gesettelt, hatten ihren Partner, haben eine Familie gegründet, ein Haus gebaut. Ich habe mich wirklich jahrelang so falsch gefühlt und bin aber trotzdem auch diesen Weg weitergegangen und habe dann erst in den letzten Jahren mir ein Umfeld gesucht und auch selbst also proaktiv kreiert, was mich darin unterstützt, also wo ich einfach mein Leben teilen kann, wo ich ja, wo ich auch meine Gedanken, meine Ideen, meine Inspiration teilen kann und nicht mehr das Gefühl habe, ich bin irgendwie anders oder verrückt sogar, ne? Weil, und das ist das, was du ja gerade auch berichtet hast. Du hast ja immer Menschen und ein Umfeld gesucht, wo du einfach das, was raus wollte, was an Kreativität in dir war. Ja, das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft jetzt gerade an alle HörerInnen. Und dass man da einfach nicht an sich selbst zweifelt, sondern das einfach auch so ein Stück weit als Geschenk annimmt, was man mitbringt, ja, und es nicht unterdrückt oder sich irgendwo reinpresst auf Dauer, sondern sagt, hey, wie kann ich mir vielleicht auch echt ein Umfeld schaffen oder Bedingungen schaffen, wo ich das leben kann?
Ja, und auch mal was auszuprobieren. Das Institut, das habe ich einfach auch selber gegründet. Ich habe gedacht, okay, ich möchte ein Institut machen, habe ich es gegründet. Dann habe ich gedacht, wie heißt es denn? Soll was mit Werten sein? Also Werte sind mir total wichtig. Und dachte ich, ja, Wertekultur, aber Wertekultur nicht so irgendwie, sondern auch wieder gerahmt in der Wirtschaft. So, dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich ein Institut. Also was ich damit sagen will, ist manchmal auch wichtig, gar nicht so einen Perfektionismus zu haben und so daran zu gehen, sondern einmal einen Schritt zu machen. Und dann dachte ich, ah, was mache ich denn da jetzt mit? Und dann gab es viele junge Frauen, die ich immer als Praktikantin bei mir habe, und die sagten, kannst du uns nicht ausbilden? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe einfach gar keine Kapazitäten, das jetzt irgendwie alles zu organisieren. Da haben die gesagt, das machen wir alles für dich. Und ich habe denen geglaubt, was natürlich gar nicht stimmte. Am Ende habe ich dann doch alles selber gemacht, weil dann haben die geheiratet, promoviert, irgendwas hinweggegangen wieder. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich erst die Ausschreibung gemacht und dann habe ich das Modul konzipiert. Und so habe ich das im Tun entwickelt. Also es gab dann zwar eine Grundstruktur, aber ich habe es dann auf dem Weg gemacht, im Gehen.
Im Gehen, das ist auch so eine wichtige Botschaft. Und jetzt hast du ja gerade das zweite Mal das Thema Werte angesprochen und das vorher auch schon in diesem Kontext Werte in der Arbeit. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Weil das ist auch etwas, was ich jetzt so in den letzten Jahren bei mir selbst gemerkt habe, aber auch bei meinen Coaching-Klienten. Und ich nenne es immer so, das ist wie so das Fundament, das Haus, auf das man baut und was einem Orientierung gibt. Und es ist einfach total wichtig, auch mal seine eigenen Werte klar zu kriegen und dann auch in den einzelnen Kontexten. Also in welchem Unternehmen arbeite ich? Was vertritt das für Werte? Inwieweit werden die da gelebt? Wie interpretiere ich die? Kannst du da nochmal drauf eingehen, wie das zu dir kam, wie du dich da, warum das so einen hohen Stellenwert bei dir eingenommen hat und was es für dich bedeutet?
Ja, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in einem katholisch geprägten Dorf auch. Und ich glaube, dass so diese Verbindung zu etwas Höherem sowieso immer schon bei mir da war. Es können auch Feen und Zwerge sein, aber ich hatte auch immer eine gute Verbindung zur Spiritualität. Und zu der Verbindung mit etwas, was größer ist als ich und was mich auch unterstützt. Und in meinen sozusagen in meinen Kontakten oder meinen Aufträgen mit Kunden verbinde ich mich auch immer mit meiner Intuition und mit Licht und mit Unterstützung auf eine göttliche Art, kann man sagen, ob es jetzt Hinduismus oder Buddhismus, ich bin da vollkommen fein mit allem, bin da nicht überhaupt nicht dogmatisch. Und ich glaube, durch diese Verbindung schöpfe ich Kraft und ich werde auch unterstützt, davon bin ich überzeugt. Und die Werte, die machen ja Haltung. Und meine Haltung ist, dass ich erstmal davon ausgehe, dass jeder Mensch wichtig ist, wertvoll ist, auch alle Ressourcen hat, die er oder sie braucht, dass das Verhalten, was jemand an den Tag legt, auch aus der Sicht meines Gegenübers einen Sinn macht, auch wenn es für mich manchmal vielleicht sich ein bisschen komisch ansieht, aber es wird einen Sinn machen. Und ich möchte eben auch etwas für jemanden, der sich mir anvertraut, auch ermöglichen. Und Loyalität ist noch ein ganz hoher Wert. Und also zum Beispiel glaube ich nicht, dass ich so richtig gut bin in Marketing und in so ich bin so ein toller Hecht und so. Es ist eher so, wenn du dann sagst, oh, was hast du denn da alles gemacht, sind mir so ein bisschen so, also ich selber habe nicht so eine große Wertschätzung, ehrlich gesagt, die ich mir manchmal wünsche für das, was ich geschaffen habe. Das ist eher schwierig. Das liegt immer noch an meiner katholischen Dorfvergangenheit wahrscheinlich. Aber Werte grundsätzlich sind einfach total wichtig, gerade auch in Bezug auf die gesellschaftlichen Umbrüche, die Kriege, die um uns rum sind. Wir haben eine Verantwortung, auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Es geht nicht nur darum, bei sich zu gucken, ich, sondern, also und da ist der wichtigste Wert, ist, mit Menschen in eine echte Beziehung zu sein. Und ich benutze jetzt mal nicht diese ganzen Wörter von Augenhöhe und Wertschätzung und so weiter, sondern dass es echt ist und nicht ein Verkaufsding oder Marketingstrategie oder manipulativ. Mhm. Ich frage mich, was habe ich davon? Aber interessanterweise bekomme ich ganz viel am Ende.
Mhm. Ja. Ja, ja, super, super, super spannend. Und wenn wir da nochmal bleiben, so dieses Thema Werte, wie gesagt, es beschäftigt mich auch sehr und das begegnet mir auch immer mehr so als Ursache oft für Probleme, die eben entstehen, dass irgendwo nicht klar ist, also ich erlebe das auch bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen, dass häufig so eine ganz große Verunsicherung besteht, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Also wir sind so sehr im Beurteilen oft oder im Vergleichen und seit ich für mich selbst so gewisse Werte kreiert habe und vor allem auch im Laufe der Jahre immer mal wieder, weil am Anfang wollte ich zum Beispiel nicht wahrhaben, dass ich ein extrem freiheitsliebender Mensch bin, ne? Weil ich habe auch dieses Bedürfnis sehr nach Gesellschaft, nach Verbindung und habe mich immer eher überangepasst. Aber Freiheit ist für mich wirklich, ich glaube mittlerweile, genauso wie Liebe oder Verbindung zu Menschen, das steht auf gleicher Ebene. Das muss für mich beides möglich sein. Das hat sich weiterentwickelt. Aber ich habe das lange nicht geschafft, danach zu leben. Das heißt, ich habe mich immer am Außen orientiert, wenn irgendwelche Entscheidungen zu treffen waren. Oder ich habe immer überlegt, ja, was würden jetzt die anderen denken? Ja, also ich habe mich nicht so wirklich an mir selbst orientiert und an meinen Werten, die ich für mich festgelegt habe, wie ich sein möchte und wie ich nach außen wirken möchte, sondern eigentlich eher so am Außen orientiert. Wie war das bei dir? Du strahlst da einfach so eine gesicherte innere Haltung aus. Wie hast du das hinbekommen, dass du deine Werte so klar hast und danach lebst? Und wie erlebst du es vielleicht auch so in deinem beruflichen Kontext?
Das ist eine interessante Frage, ne? Ich glaube, das ist gar nicht über meinen Kopf in eine Entscheidung, mit einer Entscheidung. So, wenn ich jetzt mir jetzt so zuhöre, dann habe ich ganz viele Entscheidungen gar nicht so bewusst getroffen. Wenn ich meine, soll ich gründen, soll ich nicht gründen? Welche Werte habe ich denn? Will ich Kinder, will ich keine? Sondern ich bin meiner Intuition gefolgt. Ne? Ich bin da hingegangen, wo ich mich entfalten konnte, wo ich dachte, ja, hier fühlt es sich gut an. Das mache ich mal. Und mit einem kleinen Risiko, ohne dass ich denke, dass ich total übermütig bin. Das bin ich nicht. Bin konservativ eigentlich. Ja.
Sag aber die Frau, die hier alles möglich gemacht hat in ihrem Leben. Ich bin konservativ.
Ja, doch. Ich glaube, ich habe schon an der richtigen Stelle das Risiko gewählt. Ich meine, nach 3 Monaten mit einem Mann, von einem Mann Kinder zu bekommen und ich habe noch nicht mal zusammen gewohnt, als ich den geheiratet habe. Und wir sind jetzt fast 40 Jahre verheiratet. Das habe ich ja nicht lange mir das überlegt. Aber ganz ehrlich, der konnte so leckere Käsebrote machen. Und als ich gesehen habe, wie der die Brote macht mit dem Gurkchen und den, da habe ich gedacht, boah, das möchte ich auch. Oh. Und das hat sich total bewahrheitet. Das war die Schlüsselsituation, diese Brote da. Ne?
Ja, die Brote. Witzig. Ja, Ingrid, und jetzt hast du ja dein Institut und bildest Coaches aus, right? Und dann ist es ja auch so, dass du tatsächlich auch mit Firmen zusammenarbeitest. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Also kannst du da den ZuhörerInnen auch noch mehr Einblick geben, was so dein tägliches Doing ist? Und ja, wie es dir auch damit geht. Du hast gesagt, du bist über 60. Irgendwie, ja, macht es dir immer noch Spaß? Also, genau.
Ja, also ich habe 2 Firmen, einmal Kardisch und Partner. Das ist, der Slogan ist gesund in Führung. Und da mache ich ganz normal Coaching und Organisationsentwicklung. Gerade berate ich, immer so ein Beispiel, viele Führungskräfte in Transformationsprozessen oder in Veränderungsprozessen, auch im Einzelcoaching, mache Teamworkshops. Gerade habe ich Führungsgrundsätze in einem Bereich gemacht. Was habe ich denn noch gemacht? Also Konfliktklärung, also das ist der ganze Bereich meiner GbR. Ich selber arbeite, genau. Und im Institut mache ich den Wertekultursalon. Da kommen viermal im Jahr ja sehr interessante Menschen, die erzählen, was sie so Tolles machen, ob von der Frauen in der Raumfahrt oder jetzt kommt, habe ich dir erzählt, am 17.04. Jemand erzählt etwas zum Thema die faule Frau, eine ganz schlaue Frau, die das dazu promoviert hat. Also finde ich immer interessante Menschen, die mir über den Weg laufen. Wertekultursalon, das ist alles kostenlos. Dann mache ich noch einen Denksalon, wo ich systemtheoretische Werkzeuge vorstelle, diskutiere, weil es mir ein Anliegen ist, Menschen zu unterstützen, damit die sich entlasten können oder auch Organisationen zu entlasten. Und diese beiden Ausbildungen, ne? Coaching-Ausbildung und Ausbildung, Organisationsentwicklung. Das macht mir total Spaß. Es ist überhaupt nicht spaßig, das Ganze zu organisieren. Das entspricht nicht meinen Neigungen, habe ich ja gesagt. Wenn aber die Gruppe dann zusammensitzt und ich denke, wow, 13 Menschen aus total unterschiedlichen Kontexten, aus JVA und Raumfahrt und weiß nicht, alle möglichen Firmen, die vertreten sind, in einer Range von zwischen 30 und 63 und dann gucken die alle an und denken, mein Gott, hoffentlich komme ich hier zurecht, ne? Die sehen ja alle komisch aus und so. Und dann, wenn sich das dann über 12 Module dann insgesamt, wenn ich so merke, die wachsen zusammen, die unterstützen dich, da entstehen Freundschaften, Jahre noch später bleiben die in ihren Peergroups da zusammen. Das ist irgendwie so toll. Und das macht es mir so schwer, mir jetzt vorzustellen, dass ich ja auch mal so allmählich mal überlegen muss, wie gehe ich denn da jetzt, wie schließe ich das ab?
Also super, super spannend. Übrigens, ich verlinke diese ganzen Sachen auch in den Shownotes, sodass man auch zu dir findet und auch sich dafür anmelden kann, teilzunehmen, ja.
Ja, toll. Genau. Also, dann könnte ich noch mal sagen, bei dieser Organisationsentwicklung mit meinem Kollegen zusammen, da haben wir bei LinkedIn verfolgt, dass es ja so Abwertungstendenzen gibt, ne? Dass so viele Kommentare auch, das eine ist alles Quatsch, nur meine Wahrheit ist die richtige. Wir fahren dieses Prinzip sowohl als auch. Und deswegen stellen wir in der Organisationsentwicklungsausbildung vier ganz unterschiedliche Aspekte oder Ansätze vor, weil wir das lieben. Wir lieben die Vielfalt. Und jetzt, das ist jetzt eher so ein bisschen vertraulich, aber manchmal ist diese Vielfalt auch für mich selber etwas anstrengend.
Ja, aber das ist ja auch das, was du sagst, was du vorhin gesagt hast. Echt sein. Also das einfach auch mal zu sagen zu dürfen, ist auch okay. Ne? Darf auch mal anstrengend sein, aber das Wichtigste ist echt. Und ja, wie gesagt, ich verlinke da alles in den Shownotes, dass ihr alle auch die Ingrid finden könnt und was sie da alles so macht. Ingrid, wenn du so in den Unternehmen unterwegs bist, Thema Führungskräfte, Thema Teams. Das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt und wo ich auch sehr viel Herzblut drin habe, weil ich war ja fast mein ganzes Leben lang auch im Angestelltenverhältnis, war auch schon selbst Führungskraft, obwohl ich das eigentlich nie wollte, bin ich dahin gekommen, bin danach auch wieder raus, weil ich einfach keinen Bock hatte, jede Woche irgendwie 60, 80 Stunden zu arbeiten. Genau, und ja, auch jetzt so in der Selbstständigkeit. Also ich habe gemerkt, dass eigentlich gute Führung immer bei einem selbst anfängt. Kannst du da nochmal so deine Eindrücke dazu schildern? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele beschäftigt und was ja auch die aktuelle Gallup-Studie wieder gezeigt hat, dass einfach super viel Potenzial nach oben ist, was das Thema Führung angeht. Und ja, der Fisch fängt ja mal im Kopf an zu stinken. Das ist mein alter Satz, den ich immer behalten habe und der stimmt bis heute. Und mit stinken meine ich jetzt nicht stinken in dem Sinne, sondern ja, auch Führungskräfte sind ja nur Menschen, aber da ist einfach ganz viel Bewusstsein und viel Arbeit mit sich selbst notwendig, um halt wirklich auch eine Führungskraft zu sein, die andere weiterbringen kann. Was ist da so dein Eindruck oder häufig auch so die Ursache für Unzufriedenheit, für Konflikte?
Also das ist auch ein sowohl als auch Antwort. Auf der einen Seite ist Selbstführung, wie du gesagt hast, ein absolut wichtiges Thema. Auch für alle Menschen, aber auch für Führungskräfte. Denn es gibt ja verschiedene Führungsebenen. Einmal die Selbstführung, dann die Führung von einzelnen Menschen, die Führung von einem Team und aber auch die Führung der gesamten Organisation. Situation. Es gibt ja sehr, sehr komplexe Zusammenhänge dann zwischen diesen Ebenen. Und früher habe ich viel mehr, würde ich sagen, an diesem Thema des Mindsets noch gearbeitet oder an Haltung, das mache ich nicht mehr. Also in Unternehmen ist es so, dass ich mich sehr stark darauf ausrichte, wie sieht die Art der Wertschöpfung aus, was für ein Problem gibt es, was bearbeitet werden muss. Und dann schaue ich erstmal, wie sind die Strukturen und die Rahmenbedingungen. Denn ich weiß, dass diese Rahmenbedingungen praktisch diese Verhältnisse, die fördern Verhalten. Ich finde es sehr, sehr kritisch. Also wenn etwas nicht läuft, gleich immer zu sagen, der muss ein Coaching haben oder der muss an seiner Haltung arbeiten, der muss an seinem Mindset arbeiten. Da würde ich jetzt sagen, das ist in einem Unternehmenskontext, sind die Menschen, die da drin sind, Organisationsmitglieder. Dieser Begriff ist von Judith Muster geprägt und das gefällt mir einfach total gut, weil ich es auch in der Vergangenheit vielleicht, also heute würde ich bestimmte Dinge anders machen im Coaching und nicht so sehr an den Menschen arbeiten. Die Menschen sind schon richtig, was sie tun. Also die sind aufgrund ihrer Rolle als Organisationsmitglied ja mit diesen Strukturen konfrontiert und verhalten sich logisch auch oder auch richtig. Und ich gehe viel mehr dazu über, auch im Organisationskontext, Unternehmenskontext, immer zu fragen, Leute, was ist denn eigentlich euer Auftrag? Also da nochmal hin zu fokussieren, ihr habt einen Arbeitsauftrag, ihr kriegt Geld dafür und darum geht es. Und dieses immer wieder, wir werden nicht genug wertgeschätzt und hier ist zu wenig Wertschätzung und so, dann würde ich auch manchmal sagen, so cool, jetzt erstmal bei sich selber anfangen mit der eigenen Wertschätzung, wäre schon mal ein ganz guter Start. Und diese Projektion oder diese Überfrachtung, was Führungskräfte, die armen Führungskräfte da immer alles machen sollen, finde ich auch ganz kritisch. Ich finde es wichtiger, ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte ein Team und es ging um, sagen wir mal, um die Ausbildung von Krankenpflegern. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt das Ziel? Warum wollt ihr meine Unterstützung? Was soll denn hier passieren? Ja, wir wollen unseren Wohlfühlfaktor steigern. Da habe ich gesagt, Leute, dafür bin ich nicht da. Also das kann nicht der Auftrag sein, ne? Es ist ja, finde ich total wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Aber es dient ja in einem unternehmerischen Kontext auch immer einem Umzu, um eine bestimmte Qualität in der Dienstleistung zu bringen oder ein Produkt herzustellen. Und da, finde ich, geht ganz viel durcheinander, dass biografische Themen sich in Unternehmen spiegeln und so gar nicht mehr klar ist, was kann ich denn da erwarten und was gehört auch in einen anderen Kontext, vielleicht in meinen Kontext meiner Freunde oder Familie oder so. Ich glaube, das ist so die größte Veränderung, die ich mache, also dass ich immer erst gucke, wie weit tragen die Rahmenbedingungen dazu bei, dass sich ein Mitarbeiter, ein Organisationsmitglied so komisch, sage ich mal, verhält. Oder noch ein anderes Beispiel, in einer Arztpraxis war ein Team sich ganz einig, dass die Azubine überhaupt nicht performt. Die kann nichts und ach, wollen wir die überhaupt und die gibt nichts her und dies hat sie nicht gemacht und das. Natürlich hätte er jetzt sagen können, was ist denn mit ihr und so weiter und ihr muss sie mal an ihrer Performance arbeiten. Und dann habe ich gefragt, gibt es überhaupt ein Einarbeitungskonzept? Nein, siehe da, es gab überhaupt nichts. Und natürlich war die frustriert, dann diese junge Frau, dass die anderen in der Berufsschule, die konnten schon dies und das und so. Und sie hat gesagt, bei mir kümmert sich gar keiner um mich. Ja, und so frage ich jetzt viel mehr erstmal, wie heißt denn der Arbeitsauftrag überhaupt? Ne? Oder wie sind denn was gibt es denn da schon für Prinzipien, auf die ihr euch geeinigt habt? Ne? Und nicht immer so an dem, und das finde ich manchmal zum Teil echt übergriffig, wenn Organisationsmitglieder, also Menschen, sich dann ändern sollen.
Ja, das ist ja auch, also das ist voll gut, dass du das gerade ansprichst, weil das ist auch die Querverbindung zu einer weiteren Frage, die ich, oder ein weiteres Thema, was ich dir gerne stellen würde. Ich stelle in der Persönlichkeitsentwicklung so ein Stück weit fest in den letzten Jahren, dass häufig so dieses Mantra vermittelt wird, du hast alles selbst in der Hand, wenn du nur, also im Prinzip ist die Botschaft, du bist so wie du bist, eigentlich nicht gut genug, weil sonst müsste dein Leben ja rosa-rot und auf dem Silbertablett daherkommen. Ja. Und was mir echt gar nicht passt, ist, in diese rosa-rote erleuchtete Welt hinein zu manövrieren und dem Menschen irgendwie permanent zu vermitteln, mit dir stimmt was nicht und du bist nicht gut genug. Und das ist ja auch mein Ansatz in meinem Mentoring, dass ich eben also aber auch jedem Menschen, den ich begegne auf dieser Coaching-Mentoring-Ebene, dass ich per se erstmal davon ausgehe, dass mit diesem Menschen alles richtig ist.
Ja,
ja, und ich stelle auch fest, dass auch in diesen 4 Monaten Mentoring-Programm, dass die Teilnehmerinnen manchmal gar nicht sich bewusst darüber sind, was sie alles schon geschafft haben, welche Herausforderungen sie gemeistert haben, welche Fähigkeiten sie entwickelt haben, auf was sie schon stolz sein können. Also das Bewusstsein ist gar nicht da, sondern es ist immer, immer höher, schneller, weiter. Und wenn ich jetzt mal eine Lebenskrise habe oder in meinem Leben irgendwas nicht so läuft, wie es eben perfekt wäre, dann ist ja mit mir irgendwas nicht in Ordnung, dann habe ich mich nicht im Griff. Und das ist halt auch so dieses Thema, was du jetzt in den Organisationen sagst. Also erstmal per se zu sagen, okay, also niemand steht morgens auf und sagt, so jetzt drücke ich meinem Mitarbeiter mal eine rein, sondern dass manchmal einfach auch die Unklarheit dafür sorgt, dass die Menschen einfach hilflos sind und gar nicht mehr so richtig wissen, was sie sich besinnen können, und da mal zurückzukommen und zu sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel, was ist der Auftrag, wo will ich hin? Ich meine, klar, wenn ich jetzt natürlich sage, so ich will irgendwie als, keine Ahnung, also für mich wäre zum Beispiel so, ich bin ja total kommunikativ, das glaubt man mir immer gar nicht, aber wenn ich irgendwo auf eine Bühne müsste, das ist für mich Horror. Also ich stehe gar nicht gerne im Mittelpunkt oder irgendwo auf einer Bühne. Ich liebe es, Menschen auf die Bühne zu bringen, aber wenn jetzt ein Mensch sagt, so boah, ich bin eigentlich super intro und schüchtern und möchte aber irgendwo auf eine Bühne, klar braucht es dann gewisse Schritte und eine gewisse Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Aber per se erstmal zu sagen, ich bin auch in Ordnung, wenn ich hier unten bleibe. Ja, ich bin
genau.
Völlig in Ordnung, so wie
ja.
ich bin. Das
ja.
ist auch was.
Genau. Es geht dann vielleicht eher darum zu gucken, an welchem Ort oder an welcher Stelle bin ich richtig, um mein Potenzial zu entfalten. Und ich habe jetzt zum Beispiel Glück gehabt, ich bin aber immer an der richtigen Stelle, glaube ich. Also dass das so gekoppelt ist. Und wenn das gerade bei den 30-jährigen Frauen, ich habe ja viele Praktikantinnen, die so um die 30 sind, die haben es auch viel, viel schwerer. Also es gibt viel mehr Optionen, es gibt viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten, es gibt unglaublich hohe Ansprüche und diese Phase von, ja, also du kannst mit deinen positiven Gedanken, kannst du alles erreichen. Das ist auch menschenverachtend. Das gab es schon mal vor 40 Jahren ungefähr, Krankheit als Weg damals. Also wenn du krank bist und Krebs hast, bist du selber schuld, so ungefähr. Da hast du dir schlechte Gedanken gemacht. Das finde ich fatal, ne? Also das stimmt einfach auch nicht. Und nicht alle Menschen haben alle Chancen, ne? Und man kann die gesellschaftlichen Aspekte und den Kontext nicht ausblenden und nur in seinem kleinen Fensterchen da gucken, das geht nicht. Und positive Gedanken machen einen auch nicht gesund.
Mm-mm.
Sind schon ein paar andere Sachen dazukommen.
Vielleicht schon. genau. Und auch da wieder die perfekte Überleitung dazu, Ingrid, wenn du jetzt mal so an die Frauen in den 30ern denkst, die einfach, ja, hatten wir vorhin im Eingangs ja auch schon gesprochen, die einfach ja sehr geballt häufig Entscheidungen treffen müssen und viele Lebensbereiche beachten müssen. Also hast du jetzt irgendwie dein Studium oder deine Karriere, hast du da so Gas gegeben, jetzt bist du eigentlich gerade dabei zu ernten, da musst du dir jetzt unbedingt überlegen, habe ich denn einen richtigen Partner, will ich denn Kinder, dann kriegst du Kinder, willst aber auch noch arbeiten, bist du eine schlechte Mutter und du wirst im Job nicht so richtig ernst genommen oder wirst nicht mal eingestellt oder wie auch immer. Also Frauen in den 30ern, das sind schon krasse Herausforderungen, die da gestellt werden. Es gibt auch gesellschaftlich so eine krasse Spaltung, jeder hat eine Meinung irgendwie dazu. Was würdest du gerne diesen Frauen mitgeben? Auch so, also ich glaube, die Frauen haben jetzt schon mega viel mitgenommen, weil auch das, wie du dein Leben gestaltet hast, mit diesem Intuitiven und dass du einfach losgegangen bist und auf dem Weg, den du angefangen hast zu gehen, Dinge entwickelt hast. Aber gibt es irgendwas, was du unbedingt mitgeben möchtest?
Ich kann nur aus meiner Erfahrung jetzt sagen, mit den jungen Frauen, ne, die haben in der Regel, haben die ja Wirtschaftspsychologie studiert bei mir, machen Master oder so, und die sind alle erstmal erschüttert, wenn sie dann feststellen, ich bin super fit, ich habe eigentlich ein Abitur, ich habe ein Studium und jetzt komme ich und jetzt soll ich ein Praktikum machen, das wird nicht bezahlt. Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben, die nehmen mich nicht, weil mir fehlt die Berufserfahrung. Da stürzen manchmal so ganze Vorstellungen da zusammen. Jetzt muss ich doch wieder Geld von meinen Eltern nehmen und ich bin schon 35 und so weiter. Also ich würde denen immer sagen, so viel wie möglich praktische Erfahrungen machen, auch mal sagen, also nicht kostenlos und umsonst arbeiten, nicht, das werde ich Frauen niemals vorschlagen, aber so vielleicht auch Kompromisse machen, um wirklich möglichst viel Praxis mitzukriegen, mitzugehen, Mentoring zu nutzen, finde ich total wichtig, deine Arbeit, also dass es auch ja so Mentoring-Programme gibt, die zu nutzen und wirklich ja, also sich mit der eigenen Intuition vor allen Dingen also zu beschäftigen, aufs Bauchgefühl und dann erst den Rahmen schaffen, aber dann unbedingt ins Bauchgefühl und dann Schritt für Schritt und Vertrauen in den Prozess. Also mit 30, da liegt das Leben, so würde ich mal sagen, natürlich noch vor einem auch, ne? Im Unterschied zu mir, mit bin ich ja doppelt so alt und mir denkt, ach, wäre auch nochmal schön, 30 zu sein.
Ich finde, ich würde nicht nochmal 30 sein wollen, weil meine 30er, da waren auch viele positive Dinge, aber ich sag mal so, die 30er waren bei mir echt auch ganz schön turbulent. Also das war, ich würde mal sagen, es war schon so eine kleine Midlife-Crisis, weil da so viele, also elementare Fragen auch aufkamen. So, ich hatte halt bis zu meinem 35. Lebensjahr, hatte ich einfach immer irgendwie funktioniert und habe versucht, es allen recht zu machen. So. Also ich wusste mit 35, wusste ich eigentlich gar nichts über mich. Ich habe dann mit 35 erst angefangen zu entdecken, was mich eigentlich aufblühen lässt. Also gerade gestern hat meine Schwester zu mir gesagt, weil ich hatte ihr zwei Kleider für eine Hochzeit, bin bei einer Hochzeit eingeladen, hatte ihr zwei Kleider so anprobiert und hat gesagt, welches willst du? Und dann sagt sie, das mit den Blumen. Also früher hätte ich gesagt, lieber dieses ganz dezente, schlichte, graue Mauskleid, aber heute würde ich sagen Blumen. Und was ich damit sagen will, ich habe da erst angefangen zu entdecken, wer ich eigentlich bin und bin jetzt quasi erst so in meiner Strahlkraft. Also ich würde nicht nochmal zurückgehen wollen in die 30er.
Ich bin neugierig, ich würde auch das wieder machen.
Allerdings würde ich es, glaube ich, mit meinem jetzigen Standing würde ich es tatsächlich machen. Ich glaube, dann könnte ich es wahrscheinlich auch anders genießen. Ja.
Also ich würde nichts anderes machen, wenn ich das nochmal leben würde, würde ich genau das Gleiche nochmal machen. Und den jungen Frauen würde ich auch noch sagen, also dieses Thema, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ne, also ist auch total wichtig, diese Selbstreflexion und sich zu erkennen und sich wahrzunehmen. Und da gibt es auch diese L'Oreal-Werbung, weil sie es sich wert sind, das finde ich immer gut. Ja, und mit anderen Frauen sich zu vernetzen, ne, und einfach nochmal zu gucken, was sind eigentlich meine Stärken und was habe ich geschafft, was du gesagt hast, dass der Stolz auch da nicht zu kurz kommt, ne. Ja. Das eigene Talent zu entwickeln, ins Coaching gehen zum Beispiel, sich ein Coaching zu gönnen, Mentoring zu gönnen, unbedingt.
Ja, also das ist jetzt auch so krass. Ich meine, ich habe das Mentoring-Programm jetzt letztes Jahr im Oktober gestartet und was da jetzt bei den Teilnehmerinnen schon passiert ist innerlich, also was die, weil letztendlich das, was du gesagt hast, Ingrid, und irgendwie was du, ich weiß nicht, woher du diese Superpower nimmst, aber dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, auf deine Intuition zu hören, ich stelle halt fest, dass viele so krass verunsichert sind, dass sie halt eben alles aus dem Kopf heraus machen. Ja, das und dass für die so gefährlich ist, da aus diesem Kopf heraus mal ins Herz zu gehen und wirklich oder intuitiv zu entscheiden, auch wenn das sich, weil meistens ist es ja so mit intuitiven Entscheidungen, die machen halt in dem Moment, wo man sie treffen muss, nicht immer so einen logischen Sinn. Also das ist so oft so, also ich habe letztens auch eine Entscheidung getroffen, ich hatte ein Jobangebot, das wäre eigentlich mein Traumjob gewesen und ich habe es abgelehnt, weil mein Herz, mein Bauchgefühl, meine Intuition, das hat alles gesagt, nein. Und jetzt im Nachhinein reflektiert macht das auch Sinn, aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffen musste, war das so drängend, aber es war nicht logisch und das stelle ich halt auch fest, dass es super schwierig ist für viele Frauen oder auch Männer genauso, mal aus dem Kopf herauszugehen und wirklich dem Bauch zu vertrauen. Und deshalb finde ich es richtig toll, dass du das heute angesprochen hast mit deiner Erfahrung, weil das hat natürlich auch nochmal eine andere Power, also wenn das jemand sagt, der einfach schon so viel gemacht hat und so viel Erfahrung hat.
Ja, ich glaube, es gibt leider nicht so eine Blaupause, ne? Also jede muss ihren Weg dann selber am Ende finden und gucken, was passt für mich. Und das hat ja auch viel damit zu tun. Also wie bin ich aufgewachsen? Bin ich immer geliebt worden? Und kann ich aus dieser Power schöpfen? Oder habe ich eine andere Verbindung zu irgendwas, was mich dann auch in schwierigen Zeiten dann auch durch diese Phasen von Schmerz oder Verunsicherung trägt? Ich finde die Generation dieser Frauen Anfang, Mitte 30, ich liebe die. Ich finde, ich bin gerne mit denen zusammen. Die haben eine ganz tolle Energie.
Ja.
Das, ja, und ich hoffe, dass alle Frauen, die das hören, also sich selber wertschätzen und wirklich gut für sich sorgen. Ne?
Mhm. Mega, mega schön. Das ist doch ein wundervoller Abschluss. Das ist echt so schön. Also vielleicht bist du ja, das war das erste Mal hier zu Gast, liebe Ingrid, aber vielleicht nicht das letzte Mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, da gibt's einfach, da war so viel drin und da gibt's noch so viel zu erzählen. Also du bist einfach so ein inspirierender, beeindruckender Mensch. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, so schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu
Ja,
sein.
danke für diese angenehme Moderation auch. Also mir hat das auch Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ja, dass wir uns wiedersehen. Und ja, die eine oder andere Idee hätte ich schon. Aber dazu melde ich mich dann auch nochmal. Ne?
Super, super. Vielen, vielen Dank, Ingrid.
Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen aus diesem tollen Gespräch mit der wundervollen Ingrid. Ich werde dir alles in die Shownotes verlinken. Und wenn du etwas für dich mitgenommen hast, dann teile es uns doch gerne auf Instagram. @ola.hug.mentoring oder direkt bei Ingrid. Und wenn du Fragen hast oder auch Ideen, was dich interessieren würde, dann lass es mich total gerne wissen. Teil den Podcast super gerne mit deinen FreundInnen und ja, unterstütze meine Arbeit dahingehend, dass noch mehr Frauen davon erfahren. Und wenn du mal Lust hast, in den Podcast zu kommen, dann schreib mir auch super gerne eine Message über Instagram. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du bist. Big Hug, deine Ola.